Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Bevor wir gleich zu der Ferienwohnung als Steuersparmodell kommen, muss ich dich natürlich noch fragen, ob du letzte Woche bei der OMR mit Sido Fuffis im Club verteilt hast oder wie das bei dir ablief. Erzähl mal, wie war dein Erlebnis letzte Woche in Hamburg?
Ja, die OMR ist also eine riesige Online-Marketing-Messe mit 70.000 Teilnehmenden in der Messe in Hamburg und gibt es da viele Side-Events. Und ich habe Sido tatsächlich nach dem Abendessen, als ich aus dem Hotel rauskam, getroffen. Der hat da gerade ein Konzert gespielt. Da war ich nicht, aber trotzdem war ich wahrscheinlich näher an Sido dann dran als jeder, der auf diesem Konzert war.
Ja, kurz eben noch ein paar Steuertipps geben.
Ja, absolut. Ja, die Maske ist weg, das Finanzamt ist noch da.
Ja. Ja, aber sonst, ich finde das ja auch immer spannend. Du warst, glaube ich, auch bei den, wie heißt das, 9 to 16?
9-16 Awards. Ja.
Wo die ganzen Influencer hinkommen, um sich dann auszeichnen zu lassen. Ja, da denke ich mir auch immer jedes Mal, wer auch immer diesen Award erfunden hat, der hat auf jeden Fall einen guten Riecher gehabt, oder? Das ist ja bestimmt auch immer eine gute Veranstaltung.
Liebe Grüße an Adil von Recreate, der das ins Leben gerufen hat. Da hat er einige Top, sag mal, Influencer.
Ist das eine Agentur, die das letztendlich
ist eine Agentur, genau, unter anderem von Herr Anwalt. Ja, uns an Hörer und Hörerinnen auch ein Begriff. Also unter anderem wird Herr Anwalt von ihm gemanagt. Genau, ja, da war wirklich, also aus dem 9-16-Bereich war da gefühlt alles da, was so Rang und Namen hat. Aber da merke ich auch so ein bisschen, da werde ich auch langsam alt. Ja, muss mir dann auch wie so ein alter Mann erklären lassen, wer denn das alles ist und was die so machen. Also, ich glaube, wirklich einige, die auch ausgezeichnet worden sind, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber wie gesagt, ich bin ja klar, ich verfolge so ein, zwei Leute auf Social Media, aber so, ja, ich bin relativ wenig auf Social Media unterwegs, glaubt man immer nicht. So, wenn man ein paar hunderttausend Follower da auf Insta, TikTok und Co. hat, aber ich bin eigentlich, krieg manchmal auch Sachen, gehen komplett an mir vorbei. Ja. Das ist manchmal auch besser so, ja.
Was sind da eigentlich die Kriterien dann, die Reichweite oder wer?
Ja, ach, wer eingeladen wurde, weiß ich gar nicht. Also hauptsächlich wahrscheinlich Reichweite. Ist natürlich für die Veranstaltung auch sinnvoll. Ja, oder Sponsoren. Also glaube, da gibt's so einen bunten Mix von Leuten, die da waren. War auf jeden Fall voll im Schauspielhaus in Hamburg. Auch eine schöne Location. Ja, war schon ein imposantes Event. Aber ich habe mich auch trotz meiner 35 Jahre ein bisschen alt gefühlt da, muss ich sagen.
Ja, und gab es sonst noch bei der OMR ein Highlight für dich, außer natürlich, dass du mich getroffen hast, ja.
ja, ach, es gab ein paar Geschichten. Ich finde es immer so relativ anstrengend, auf dieser Messe rumzulaufen, weil es gibt ja wirklich also so viele Leute, die da rumschwirren. Und es natürlich, dann musst du immer schauen, wo gehst du hin. Ich habe mir dieses Jahr, muss ich sagen, relativ wenig Vorträge angehört. Ich glaube, für die Vorträge musst du auch nicht unbedingt hin, weil die werden ja dann auch noch gestreamt und bei YouTube und bei Joy und wo auch immer hochgeladen. Aber klar, zum Netzwerken ist es natürlich ganz nett und ich finde diese Side-Events, Lexware hat beispielsweise eins veranstaltet, immer ganz nett. Man trifft so die üblichen Verdächtigen und manchmal auch neue Leute. Es sind gefühlt halt, zumindest aus dieser Business-Marketing-Bubble, sind da gefühlt alle in Hamburg in der Woche. Dann ist auch noch Hafengeburtstag irgendwie das Wochenende danach gewesen. Jetzt ist der HSV noch aufgestiegen. Ja, also ich glaube, ja, Hamburg, da ist, glaube ich, jetzt die Party, war die Partywoche jetzt, die Woche, letzte Woche. Ja, die Frage, muss man hin? Ja, weiß ich nicht. Ja, also es ist natürlich auch, wenn man jetzt, so ein Ticket ist halt auch teuer, ja, 549 Euro. Dafür gab es dieses Jahr Wasser drin, immerhin. Das gab es letztes Jahr auch nicht, da muss man noch Wasser bezahlen. Ja, ist immer so kurze Kosten-Nutzen-Frage. Ja, Aber ja, schon imposant, was da Philipp Westermeier und Co. da auch die Beine stellen. Ja, und jedes Jahr schaffen so viele Menschen trotz dieser Ticketpreise da nach Hamburg zu karren. Dann brauchst du noch ein Hotel, musst noch anreisen und so weiter und so fort. Die wenigsten, die da auf der OMR rumtouren, sind ja aus Hamburg. Kann man sich mal anschauen. Wenn man es noch nie gesehen hat, ist wirklich imposant. Auch was man so alles vermarkten kann und wie OMR auch alles verkauft. Also, wenn man da so einen Stand hat, ist ja auch nicht günstig. Ja, wenn man so gebrandete Side-Events macht, muss man OMR auch eine Art Lizenzgebühr zahlen und so weiter und so fort. Also, ja, ist schon mal interessant, das gesehen zu haben. Wenn man es noch nie gemacht hat, kann man nächstes Jahr Anfang Mai mal ein Ticket nach Hamburg lösen und da mal vorbeischneien.
Ja, ich habe auch, war viel bei so einem, bei Findling, da habe ich auch ganz kurz da mal was über Steuern erzählen dürfen. Das war auch so ein Stand. Und der hat erzählt, dass er knapp 100.000 Euro für den Stand und die Side-Events ausgegeben hat. Ja, das ist natürlich schon sportlich, ja.
Und
Aber
dann war es
scheint sich ja
wahrscheinlich
zu
der
lohnen.
größte Stand.
Ja, das war natürlich auch der Fall, ja.
schon krass. Ja. Also klar, aber wenn es dann was bringt, schon interessant. Aber lass uns doch mal weg von UMR. Vielleicht, wenn man eine Ferienwohnung in Hamburg hat, könnte man sich jetzt überlegen, okay, ich bin nicht so oft in Hamburg, vielleicht nur einmal zu UMR, mache ich doch mal eine Ferienwohnung in Hamburg oder Umgebung. Und was kann ich da machen, dass ich so wenig Steuern zahlen muss, wie nur irgendwie möglich? Oder sogar die Ferienwohnung als Steuersparmodell sehe. Ja, weil da kann man ja auch einiges gestalten. Das soll heute mal das Thema sein.
Genau, ich würde auch sagen, wir legen noch einen drauf und sagen sogar, kann man eine Ferienwohnung als Steuersparmodell bezeichnen? Ich würde mal die These vertreten, dass, wenn man das richtig macht, das vielleicht sogar so sein könnte. Mal gucken, ob wir das einlösen können, das Versprechen.
Sollen wir mal mit den Grundlagen starten?
Ja, auf jeden Fall. Eine Ferienwohnung bedeutet ja in der Regel, also das ist jetzt mal der Fall, den wir hier besprechen wollen, dass man eine Immobilie kauft. Ja, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, was passiert eigentlich steuerlich, wenn man Immobilien kauft, vermietet und vielleicht wieder verkauft? Dann wissen ja alle oder kann man sich, ich glaube, die meisten wissen es, was das steuerlich zur Folge hat. Ja, man muss die Mieteinnahmen versteuern, man kann nach 10 Jahren die Immobilie steuerfrei wieder verkaufen und man kann eben vielleicht sogar auch Verluste erzielen mit der Immobilie, weil man viele Kosten geltend machen kann. Und interessanterweise ist dieser Grundsatz ja bei Ferienimmobilien auch so gegeben.
Absolut. Also, wenn man jetzt keine großen Hotelkomplexe baut, sondern nur eben wirklich eine Ferienwohnung sich anschafft, dann ist es ja keine gewerbliche Tätigkeit und dementsprechend ganz normal die Einkünfte, Vermietung und Verpachtung. Man kann es nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen und wenn man Überschuss erzielt, dann auch mit dem persönlichen Steuersatz die ganze Sache versteuern. Ja, eigentlich analog einer ganz normalen Vermietung, wenn man sich jetzt keine Ferienwohnung, sondern eine normale Wohnung kauft und die Verluste, wenn denn welche entstehen, ja, jetzt mit den höheren Zinsen kann das schon eher mal sein, die kann man dann auch mit anderen Einkunftsarten verrechnen, ja, wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, beispielsweise die Ferienwohnung in eine GmbH kaufe, also wenn ich das ganze mal ins Privatvermögen kaufe, kann ich es dann beispielsweise auch mit den Einkünften aus meinem Job verrechnen.
Und das Besondere besteht ja dann darin, kommen wir gleich noch zu, wie das dann genau läuft, dass man ja eben hier vielleicht auch selbst diese ganze Immobilie nutzen kann. Dann fallen die Steuervorteile natürlich geringer aus, aber das ist ja auch noch so irgendwie der Benefit, ja, dass wenn man die überwiegend vermietet, dann eben die Mieteinnahmen vielleicht nicht ganz reichen, um die Kosten zu decken. Du hast es gerade schon gesagt, die Zinsen sind nach wie vor jetzt nicht besonders niedrig. Wir haben die Abschreibung, ja, 3% bei Neubau zum Beispiel. Wir haben Instandhaltungskosten, wir haben vielleicht Reisekosten, wir haben die Kosten für die Einrichtung. Das kann man alles absetzen. Und diese Verluste kannst du dann halt in deiner Steuererklärung angeben. Und wenn du, das ist ja auch so ein Modell, was vielleicht sogar für Angestellte funktioniert. Ja, bei Unternehmern hat man ja immer viele Möglichkeiten, vielleicht noch irgendwas zu machen. Bei Angestellten, ja, hört es ja dann vielleicht schnell auf und weil man jetzt an dem Gehalt nicht viel drehen kann, ja. Aber dann hast du, wenn du so ein Investment eingehst, natürlich dann diese Verluste und kannst dann in deiner Steuererklärung diese geltend machen, kriegst halt ordentlich was zurück.
Absolut, ja.
Ich habe mich auch gefragt, bei der Frage jetzt, wie hoch sind eigentlich diese Verluste bei Ferienimmobilien, die man da machen kann? Da gibt es ja gerade diese ganzen oder diese Sonderabschreibung für Neubauten. wenn du einen neuen Wohnraum schaffst, kannst du ja diese Immobilie ja erhöht abschreiben und hast besonders viele Vorteile. Und ich habe mich natürlich gefragt, kann das vielleicht auch für Ferienimmobilien gehen? Ja, das gilt ja, wenn man einen neuen Wohnraum schafft. Und genau genommen, wenn man eine Ferienwohnung neu baut, schafft man ja auch einen neuen Wohnraum, halt nicht für langfristige Zwecke, sondern nur für die Vermietung an immer wieder wechselnde Gäste. Und da ist es aber leider so, dass das nicht funktioniert. Ja, also es bleibt, es ist ein kleiner Wermutstropfen, es bleibt bei der Ferienwohnung dabei, dass man diese standardlineare Abschreibung hat und mehr halt nicht. Diese, in Anführungsstrichen, tolle neue Zusatzabschreibung, wenn man einen neuen Wohnraum schafft, die kann man für Ferienimmobilien leider nicht nutzen.
Ja, wenn es ein altes Gebäude ist, könnte man noch auf die Idee kommen, Restnutzungsdauergutachten zu machen, dass man eine höhere Abschreibung hat, also 4 oder 5% dann, statt 2% ist ja der Regelfall. Ja, also da könnte man noch auf die Idee kommen, wie du sagst, diese Sonderabschreibung ist dann leider raus,
ja. Ja, bei den Restnutzungsdauergutachten, da haben mir diese Gutachter gesagt, dass die in der Regel zu einer kürzeren Nutzungsdauer kommen, wenn das Objekt so älter als 1985 ist, oder?
Ja, also das ist so der typische Fall. Ich habe das auch jetzt für ein Objekt machen lassen. Da war 1960 das Baujahr. Ich glaube, so jünger, schwerer und vor allem, wenn es da doch kernsaniert wurde, dann ist man da raus. Aber wenn es jetzt, sagen wir, im Regelfall, ist natürlich immer individuell, aber im Regelfall Baujahr vor 85 und dann auch die letzten 20 Jahre nicht kernsaniert, dann kann das schon Sinn machen. Aber ist sehr individuell vom Finanzamt abhängig, ja. Ich war neulich, habe ich mal in München einen Vortrag über Immobilien gehalten und dann habe ich so mal gefragt, wie es denn jetzt hier in München ist mit dem Finanzamt, weil einige auch diese Restnutzungsdauergutachten machen ließen. Das fand ich ganz interessant. Also das Münchner Finanzamt, zumindest Stadt, ist da relativ vorsichtig, das durchzuwinken, während in Berlin, hat eine Dame hat in Berlin eine Wohnung vermietet mit so einem Gutachten und dann auch in München. Fast selbes Baujahr. In Berlin, da hat gar keiner gefühlt nachgefragt, hat einfach die höhere Abschreibung durchgewunken. In München muss man dann noch richtig argumentieren. Ging dann zwar am Ende auch durch, aber die sind da relativ stringent.
Das war auch so meine Erfahrung, dass das in Deutschland doch ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Aber die Rechtsprechung ist ja eigentlich nach wie vor positiv dem gegenüber gestellt. Das ist halt nur die Frage, wie gut muss das Gutachten sein? Da war ja dann auch so die Frage mal, reicht es denn aus, wenn das ein Remote-Gutachten ist? Ja, also wenn das dann irgendwie ein Gutachter in Anführungsstrichen von der Ferne aus bewertet? Aber selbst die dürften ja aktuell noch funktionieren, diese Gutachten.
Ja, man sollte auf jeden Fall die Anforderungen des BMF-Schreibens zur Abschreibung nochmal anschauen und dann schauen, wenn man so einen Gutachtenanbieter da beauftragt, dass eben diese Voraussetzungen da erfüllt sind, dass die Gutachter auch die Norm haben und so weiter und so fort. Also da nicht am falschen Ende sparen, ne?
Kommen wir mal zurück zu unseren Ferienwohnungen. Jetzt sind wir ja hier so ganz optimistisch und sagen, naja, wir machen halt einfach Verluste mit der Ferienwohnung. Wir haben uns also ein schönes Eigentum gekauft an einem schönen Ort. Das vermieten wir an Feriengäste und vielleicht nutzen wir es auch manchmal selbst. Und zusätzlich kriegen wir vom Finanzamt auch einmal im Jahr noch eine Steuererstattung. Klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein, ja? Da muss ja irgendwo ein Haken geben, könnte man sich jetzt fragen. Und tatsächlich, also wir kommen vielleicht gleich zum Haken, den kannst du ja gleich nochmal bringen, aber es ist ja tatsächlich so, dass es so einen Grundsatz gibt bei der Vermietung von Immobilien, dass man sagt, naja, bei Immobilien gehen wir mal grundsätzlich davon aus, dass auch wenn die über viele Jahre hohe Verluste erzielen, weil man vielleicht hohe Abschreibungen hat, hohe Zinsen, man zum Abzug bringen kann, dass man da trotz dieser hohen Verluste irgendwann schon mal einen Gewinn erzielen wird und deswegen das Ganze überhaupt für die Einkommensteuer relevant ist. Das ist ja der Grundsatz, ne? Dass man sagt, du musst nur was versteuern, was dir langfristig auch einen Gewinn verspricht und dementsprechend kann man auch nur dann überhaupt diese Verluste ansetzen. Und das ist bei Immobilien dieser Grundsatz, ja, und in gewisser Weise oder unter bestimmten Umständen gilt ja sogar auch für Ferienimmobilien.
Ja, also man soll sich überlegen, ob man da wirklich die Ferienwohnung selbst nutzen will. Kann man sagen, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, was weiß ich, wenn OMR in Hamburg ist, dann gehe ich halt im Mai irgendwie mal eine Woche, zwei in meine eigene Ferienwohnung. Wenn aber da eine Eigennutzung erfolgt, dann muss ich eine Überschussprognose machen, ja, und muss dann dem Finanzamt nachweisen, dass eben jetzt über 30 Jahre gerechnet da schon ein Überschuss zu erwarten ist, was ich halt bei einer normalen Immobilie, da wird davon ausgegangen, ja, wenn ich jetzt eine ganz normale Wohnung langfristig vermiete oder es eben nicht selbst nutze, dass es eben ja zum Überschuss erzielen da ist. Also da kann man schon mal festhalten, es macht vielleicht Sinn, trotz dessen, dass man diese Ferienimmobilie selbst nutzen könnte, das nicht zu machen, dass man eben keine ja, so eine Überschussprognose machen muss, um dementsprechend alles problemlos absetzen zu können.
Mhm. Andererseits, man kann natürlich diese Prognose auch einfach aufstellen und im besten Fall eben nachweisen, dass man langfristig einen Gewinn machen wird, dann ist es auch okay. Das ist ja klar. Und es gibt auch eine Einschränkung, die die Rechtsprechung hier mal herausgearbeitet hat, wenn du das jetzt wirklich so machst, dass du sie überhaupt nicht selbst nutzt, aber du kaufst hier sowas richtig Aufwendiges, ja. Hier im BV-Hotel ging es um ein Schwimmbad, Wellnessbereich, Sauna, Solarium, Fitnessgeräte und noch eine große Fläche. Dann kann man auch unterstellen, dass selbst wenn du es nicht selbst nutzt, dass da trotzdem hinterfragt werden muss, ob du das langfristig mit Gewinnerzielungsabsicht machst oder mit Einnahmeerzielungsabsicht. Also wenn du so ein Luxusobjekt vielleicht kaufst, ne, dann wäre das auch nochmal ein Thema.
Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, was ist, wenn ich in einem Skiort eine Ferienwohnung kaufe, was weiß ich, irgendwo, wo es eben nur Saisonbetrieb gibt und vielleicht die Saison nur von irgendwie, weiß ich, Januar bis Mai geht, ja, und dann ist der Sommer relativ mau und die durchschnittlichen Vermietungen sind nicht so groß. Ich bekomme die vielleicht gar nicht vermietet, obwohl ich es wollen würde. Ja, was sagt da die Rechtsprechung? Kann ich dann trotzdem noch meine Kosten voll für das ganze Jahr von der Steuer absetzen?
Naja, wenn du natürlich hohe Leerstandszeiten hast, dann wird dir natürlich unterstellt, dass du es auch selbst nutzt oder alleine dieser Umstand, dass du es jederzeit nutzen könntest, wird dir dann ja zu Lasten gelegt letztendlich, sodass du eben doch wieder nachweisen musst, dass du hier irgendwann mal einen Gewinn erzielen wirst oder zumindest in den nächsten 30 Jahren aus der Immobilie. Und da wird eben, also da gibt es auch hervorragende Urteile, wo sich trefflich darüber gestritten wurde, da wird eben geschaut, was ist denn bei Vermietungen an diesem Ferienort eine übliche Saison. Ne? Also jetzt in dem Skiort, ja, da wird es dann sicherlich viele Tage geben, ich bin jetzt kein Skifahrer, also insofern weiß ich gar nicht, wie da so die Saisons sind, aber wird es natürlich viele Tage geben, wo einfach diese Ferienwohnungen dort auch leer stehen. Und da gibt man so, sagt man, wenn das mehr als 25% mehr leer steht als üblicherweise an diesem Ort, dann ist das schon mal schlecht, ja. Und das ist halt wirklich auch verrückt, über was man sich da streiten kann. Ja, da kannst du dich halt drüber streiten, ist das jetzt, wenn du ein Zwei-Bett-Apartment hast, was du vermietest und es ist nur ein Gast da, gilt das dann schon als vermietet oder trotzdem noch als leerstehend, weil es wurden ja nicht alle Betten ausgenutzt. Also da kann es dann richtig detailliert werden. Aber letztendlich, um das mal kurz zu fassen, hast du natürlich schon ein Problem, wenn du eine hohe Leerstandsquote hast. Das wird immer zu Diskussionen führen.
Und man muss auch so ein bisschen gucken, wann eine Eigennutzung vorliegt. Ich glaube, da ist es relativ entspannt, nur weil ich mal in die Wohnung reingehe und sie reinige, habe ich nicht gleich eine Eigennutzung oder wenn ich irgend vielleicht mal ein paar Tage einen Schaden beseitigen muss, ja, wenn jetzt allerdings hier, keine Ahnung, die Familie, keine Ahnung, deiner Frau beispielsweise in deiner Ferienwohnung dann eine Woche nächtigt, da muss man schon dann mal erläutern, warum das denn sein musste und dann kann schon eine Eigennutzung vorliegen, ja.
Mhm. Ja, und wenn die dann eben tatsächlich auch gegeben ist, ja, also dann geht es nicht nur darum, dass man sagt, du musst erstmal nachweisen, dass du überhaupt hier Verluste geltend machen kannst. Ja, das ist ja der eine Teil, sondern der andere ist dann eben auch, wenn man tatsächlich in dieser Wohnung auch selbst Urlaub macht oder eben sich dort aufhält, dann musst du richtig das Ganze tageweise aufteilen und musst eben sagen, okay, an so und so vielen Tagen habe ich die Wohnung vermietet oder zur Vermietung bereitgehalten und an so und so vielen Tagen war ich selbst drin und dann muss ein Verhältnis gebildet werden. Und ne, beispielsweise bist du 50 Tage dann eben in der Wohnung gewesen, und 365 Tage hat das Jahr und dann muss man noch schauen, was ist mit den Leerstandszeiten. Man muss letztendlich so ein Verhältnis bilden und so einen Aufteilungsmaßstab finden, wie viel Prozent die Wohnung jetzt selbst genutzt wurde und wie viel Prozent sie vermietet wurde. Und nur der Prozentsatz, der auf die Vermietung entfällt, darf dann letztendlich dazu führen, dass man Kosten ansetzen kann. Ja, also wenn man eben zum Ergebnis kommt, zu 25% selbst genutzt und zu 75% vermietet, heißt das, nur 75% der Kosten können angesetzt werden. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Kommt natürlich dann so ein bisschen auf den Einzelfall an, ne? Kann natürlich dazu führen, dass obwohl man also sich auch noch den Vorteil vorenthält, das eben selbst nutzen zu können und das tatsächlich auch tut, kann man immerhin noch die restlichen anteiligen Verluste ansetzen und damit Steuern sparen. Das ist jetzt das, wo ich sagen würde, hey, das ist ja trotzdem interessant. Und was eben auch der Fall ist, dass man ja trotzdem einen gewissen Leerstand auch hat bei der Vermietung von Ferienwohnungen. Und der wird dann eben auch aufgeteilt, ne? Dass man da schaut, wie viel Prozent hat man es privat genutzt, wie viel Prozent hat man es vermietet. Und die Leerstandszeiten werden dann eben auch entsprechend dieser Nutzung mit aufgeteilt. Und auch da hat man vielleicht wieder einen Vorteil, dass eben auch ein Teil der Leerstandszeiten dann zu Steuerersparnissen führen können.
Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, ich schließe es irgendwie vertraglich aus, dass ich die Wohnung selbst nutze und übertrage es dem Dienstleister, der sich darum kümmert, dass diese Sache eben vermietet wird. Dann kann das Finanzamt ja schlecht sagen, okay, jetzt hat ein professioneller Dienstleister, ein Vermittler das übernommen, du hättest es irgendwie besser vermieten können. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz guter Punkt, dass man dem Finanzamt nachweist, A, wenn ich eben die Eigennutzung ausschließe und B, wenn ich eben so einen Vermittler dauerhaft beauftrage, dass es eben deswegen zu Leerständen gekommen ist, weil man einfach diese Wohnung nicht vermieten konnte.
Ich glaube, das ist in der Ferienwohnung-Vermietungsszene natürlich das absolute Highlight, dass man dann unbedingt so einen Vertrag abschließt mit jemandem, wo drin steht, ich überlasse dir meine Ferienwohnung zur Vermietung, aber ich darf sie, bitte sichere mir vertraglich zu, dass ich sie selbst höchstens 2 Wochen im Jahr nutzen darf. Ne? Würde man sich eigentlich fragen, wer ist so doof und schließt so einen Vertrag ab, aber wenn man jetzt deswegen. Hier das hört, ja, genau, liegt es eben am Finanzamt oder daran, dass man dann es leichter haben möchte mit dem Nachweis, ne? Weil wenn man natürlich dann, das ist ja in der Regel ein fremder Dritter, ansonsten wird das nicht anerkannt. Ja, Fabian, du könntest ja auch meine Ferienwohnung verwalten und du sicherst mir zu, dass ich nicht mehr als 2 Wochen im Jahr rein kann. Ja, ja.
Dich würde ich nicht reinlassen.
Ja, wahrscheinlich wäre das hier wirklich so, ja, also du könntest es tatsächlich machen. Aber stell dir mal vor, das würdest du jetzt hier für jemanden aus deiner Familie machen, dann würde das natürlich nicht glaubhaft sein, ne? Das macht ja auch Sinn. Aber schon irgendwie absurd, ja, zu welchen Ergebnissen sowas dann kommt, dass man sagt, lass mich bitte nicht in mein Eigentum rein, damit ich die Kosten voll absetzen kann. Aber es ist halt tatsächlich wirksam, ja. Also das wird natürlich anerkannt, wenn man solche Vereinbarungen dann schließt, dann kann man natürlich schön vorlegen. Ja, ich bin höchstens 2 Wochen dort und das muss ich vorher anmelden und ich habe gar keinen Schlüssel. Warum sollte das Finanzamt das dann auch nicht glauben? Da kann man natürlich hier die Verlustquote deutlich erhöhen, ne? Und vielen Streitereien aus dem Weg gehen.
Jetzt ist ja die Frage, wenn ich jetzt ich habe mehrere Ferienwohnungen in einem Haus, biete aber noch so Zusatzdienstleistungen an, weil ich einfach sage, okay, ich will, dass die Leute sich so wohlfühlen, dass ich im Prinzip eigentlich so ähnliche Dienstleistungen anbiete wie ein Hotel. Was weiß ich, ich mache noch Frühstück in so einem Gemeinschaftsraum, ja, ich kümmere mich vielleicht noch um die Wäsche der Gäste, ja, es ist noch jemand da, der vielleicht den Check-in, Check-out macht und nicht mal kurz vorbeifährt, wenn man anklingelt. Ist es dann immer noch Vermietung und Verpachtung, die Ferienwohnung, oder sagt man da, das ist ja mehr Hotel als Ferienwohnung, da bin ich dann in einer anderen Einkunftsart?
Tja, das ist, wie sagt man so schön, das kommt wahrscheinlich darauf an, ja. Also das ist auch sicherlich etwas, über das man sich ganz intensiv streiten kann, ob man mit seiner Ferienvermietung schon wie ein Hotel agiert, die sogenannte hotelmäßige Organisation. Und wenn man die hat, dann wird man eben Gewerbebetrieb, ja. Und das Problem ist dann, dass man erstens Gewerbesteuer zahlt. Gut, jetzt sagen wir ja, wir wollen vielleicht mit der Ferienwohnung auch Verluste erzielen, dann tut uns das nicht so richtig weh. Aber was uns halt richtig weh tut, ist, dass wir dann die Immobilie nicht mehr nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen können. Weil das ist ja so die große Idee, die dahinter steckt. Ne? Du kaufst das Ding, machst Kosten geltend und im besten Fall ist es in einer schönen Lage, wo vielleicht der Wert der Immobilie auch noch steigt. Und dann möchtest du vielleicht diesen Wert irgendwann heben und nach 10 Jahren das steuerfrei verkaufen. Und das geht eben dann nicht mehr, wenn man hier zu viele Dienstleistungen für die Mieter anbietet. Weil dann sagt man eben, naja, Moment mal, du bist ja nicht mehr nur Vermieter. Du machst ja jetzt hier nicht mehr nur eine Überlassung von Wohnraum, sondern du bist, wie du es gerade beschrieben hast, Fabian, eigentlich ja jemand, der da sich richtig darum kümmert, dass hier alles wie im Hotel läuft. Und ein Hotel ist ja eigentlich ein Gewerbebetrieb. Deswegen musst du dich auch als solchen ansehen und kannst dann eben diese Begünstigung des steuerfreien Verkaufs nach 10 Jahren nicht mehr nutzen.
Ja, jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt gerade von 2, 3 Wohnungen gesprochen vorhin, jetzt nehmen wir an, es sind 5 Ferienwohnungen, ja, da wird es dann ja schon kritisch, weil der Bundesfinanzhof dann gesagt hat, hier ist es in der Regel gewerblich. Also man muss praktisch auf die Art der Dienstleistung aufpassen. Also ich glaube, wenn man jeden Tag das Zimmer putzt, ein Frühstück serviert und dann auch sagt, hier, ich kümmere mich noch um die Wäsche von den Gästen, dann wird es kritisch. Aber auch wenn ich jetzt irgendwie gleichzeitig 5 oder mehr Ferienwohnungen vermiete, dann kann es ja auch kritisch werden.
Ja, gerade wenn dann eben noch diese Dienstleistung hinzutreten, ne? Ich glaube, was man sagen kann, da gibt es ein BMF-Schreiben, was da schon sagt, okay, da muss schon einiges zusammenkommen. Ja, also ich erlebe das so, dass man diese Schwelle gar nicht so leicht überschreitet, ne? Also da muss schon wirklich letztendlich braucht man auch einen gewissen Personaleinsatz, ja, ob man da jetzt Mitarbeiter für beschäftigt oder nicht, man kann es ja jedenfalls auch selbst machen, aber da reicht es eben nicht, dass man nur sagt, hey, am Anfang und am Ende gibt es die Möglichkeit, dass wir die Wäsche für dich waschen, ne? So, das ist ja eigentlich der Klassiker.
Ja.
Oder dass wir insgesamt das Objekt reinigen oder dass du dir den Schlüssel irgendwo abholen kannst, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich glaube, selbst wenn man ein paar Objekte hat, wird das noch nicht reichen. Aber wenn man dann so an so einer Grenze ist, dass man sagt, okay, naja, ich habe hier eben auch noch einen Gepäcktransfer oder so eine Art Rezeption. Ja, du kannst mich von dann und dann irgendwie immer ansprechen und ich stehe dir mit Reisetipps zur Verfügung. Und dann hast du noch ein paar Wohnungen und die sind in einer hotelähnlichen Anlage. Dann kommen wahrscheinlich schon genügend Argumente zusammen, dass man hier in die Gefahr rutscht, das Ganze eben als gewerbliche Vermietung anzusehen.
Ja, also zusammenfassend kann man sagen, auch wenn man 4 Wohnungen hat, können es Ferienwohnungen, Vermietungen, Verpachtungen sein, aber wenn man 4 Wohnungen hat, die eben solche Extras, wie du es gesagt hast, Rezeption, Gepäcktransfer etc., dann ist man schnell auch mal im gewerblichen Bereich. Also kann man eigentlich sagen, zumindest wenn man den steuerfreien Verkauf der Ferienwohnung dann auch möchte, eigentlich so wenig Add-ons anzubieten, wie es irgendwie nur geht. Also will ich dann die Reinigung nach Abreise plus halt jetzt nicht irgendwie 24 Stunden eine Rezeption zu besetzen,
ja.
Dass man da nicht in die Gefahr kommt, eine gewerbliche Vermietung in Anführungszeichen zu haben. Ja.
Das sind ja auch oft die Fragen, die so klassische Airbnb-Vermieter haben. Ja, da geht es ja dann oft auch darum, dass man vielleicht gar kein eigenes Eigentum hat, sondern man mietet eine Wohnung und stellt die bei Airbnb ein. Ja, ist ja, glaube ich, gerade immer noch so ein Trend. Ich würde aber schon sagen, dass alles, was so diese klassischen Airbnb-Leistungen sind, die man da so bekommt, ja, das ist ja teilweise ziemlich, ich weiß nicht, ob du mal in so Airbnbs manchmal übernachtest, ich habe das mal gemacht, das ist ja schon ein bisschen trostlos, ja, da kriegst du da so einen Code, gehst dann irgend so eine Schlüsselbox, holst dir den Schlüssel und bist dann in so einer kargen, leeren, eingerichteten Wohnung. Und das war es dann auch und musste halt aufräumen und alles wieder zurück an seinen Platz legen und dann war es das auch. Ja, und gut, okay, du musst die Wäsche nicht selbst abziehen und waschen, immerhin. Aber wenn das sich darauf beschränkt, dann bist du da natürlich relativ weit weg von so einem gewerblichen Bereich. Ja, bist du so ein Airbnb-Nutzer oder?
Ja, manchmal schon. Also vor allem, wenn man jetzt in Regionen ist, wo es jetzt keine Hotels gibt, die eine 24-Stunden-Rezeption haben, da ist man manchmal über so einen trostlosen Schlüsselsafe schon froh, wenn man irgendwie um 23 Uhr anreist und dann nicht irgendwie Angst haben muss, man erreicht keinen mehr. Ja. Also gerade bei Spätanreisen auf dem Land bin ich ein großer Airbnb mit Schlüsselsafe-Freund. Jetzt im städtischen Bereich eher Hotel, ja, da ist meistens auch standardisiert und so weiter. Also ich bin eher Team Hotel, aber habe natürlich auch schon in Airbnbs übernachtet.
Ja. Da trifft man dich dann eher in den Sido-Hotels und so, ja?
Ja, da war ich eingeladen und das wär blöd gewesen, das okay. Auszuschlagen.
Ja, ja, ist klar.
Da haben die Rapper und ich mal dieselben Garnelen essen dürfen. Vielen Dank dafür.
Okay, dann, also ich weiß nicht, ob du das ähnlich zusammenfassen würdest wie ich, aber ich würde sagen, wenn man das hier alles richtig ausgestaltet, dass man der Eigennutzung nicht übertreibt, kann man sich hier vielleicht mit so einer Ferienwohnung, die man vermietet, langfristig schon irgendwie ein Vermögen vielleicht zusätzlich aufbauen und dabei auch noch einen Steuervorteil generieren bei der Einkommensteuer, oder? Teilst du die Zusammenfassung?
Absolut. Andererseits muss man natürlich auch, wenn man jetzt nicht nur über Steuern steuert, sagen, ist natürlich schon was anderes, wenn man eine Wohnung wie 5 Jahre am Stück vermietet, wie wenn man sie irgendwie jede Woche neu vermietet. Also der Aufwand bei so einer Ferienwohnung, vor allem wenn sie nicht so nah beim Wohnort liegt, ist natürlich schon höher als bei einer ganz normalen Wohnung, wo vielleicht manchmal die Miete einen trotzdem in Wahnsinn treiben.
Das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung gerade so ein bisschen berichten, weil wir sind ja eine Steuerkanzlei, ja, und wir haben ja mit dem Fachkräftemangel zu tun. Und deswegen haben wir jetzt als zusätzliches Incentive, dass wir so eine Art Vacation-Ferienwohnung für unsere Mitarbeiter einrichten. Und die wird jetzt gerade fertig, ja. Die befindet sich an der Ostsee, direkt in erster Strandlage, also super schön und so. Aber ich wohne ja jetzt leider nicht an der Ostsee oder leider wie auch immer. Also wenn du da jemanden finden willst, der das für dich verwaltet und organisiert, da stellst du auch fest, dass das schon so ein kleines Monopol dort ist und du musst entweder nehmen, was du kriegst, ja, und dann alle Konditionen da in Kauf nehmen oder hast halt niemanden, der sich darum kümmert. Also insofern stimme ich dir da voll und ganz zu. Das ist jetzt auch nicht ohne, ja, das so zu machen.
Soll mal zum Abschluss noch was zur Umsatzsteuer sagen, ja? Ich weiß gar nicht, ist eigentlich dein BFH-Fall da mit dem Frühstück und den 19% und 7% schon durch?
Ja, das ist ja nicht nur ein BFH-Fall gewesen, Fabian, das war ja ein EuGH-Fall, ja.
Oh, das, okay.
Das ist ja, das wird ja hier von ganz hoher Ebene beleuchtet. Tatsächlich haben wir mal für einen Mandanten geklagt, da ging es darum, ob das Frühstück im Hotel, dass es ja unfair sei, dass mit 19 oder ist, ja, bin ich natürlich nach wie vor der Meinung, dass man auf das Frühstück 19% zahlen soll, weil man, da nimmt man ja eine Dienstleistung in Anspruch, wohingegen man auf die Zimmervermietung ja nur 7% zahlt. Ne? Also Beherbergung von Fremden in Hotels oder auch in Ferienwohnungen unterliegen ja nur dem ermäßigten Steuersatz von 7%. Das war ja mal hier diese FDP. Regelung, wobei die, naja.
Damals, also yeah, Bundestag.
Also manche sagen, das ist eine ungerechtfertigte Steuerbegünstigung. Andererseits, warum eigentlich nicht, ne? Auch dem Tourismus hier fördern. Bei der Gastronomie haben wir es ja jetzt auch wieder vor. Und da ging es also darum, ob, wenn man denn für das Zimmer 7% zahlt, warum soll man denn für das Frühstück 19% zahlen? Als Gast will ich ja übernachten und frühstücken in einem, ja. Ich bin ja hier, wenn ich so ein Durchschnittsverbraucher bin, dann will ich ja beides auf einmal beauftragen und dafür bezahlen und will ja nicht irgendwie das künstlich aufteilen, was ich eigentlich mit einer Rechnung vom Hotel oder von der Ferienwohnung beauftragen will. Und das sieht das deutsche Umsatzsteuerrecht relativ strikt. Da gibt es im Umsatzsteueranwendungserlass steht halt drin, nee, das muss aufgeteilt werden. Und nach der Mehrwertsteuersystemrichtlinie könnte man das Steuerrecht aber eher so interpretieren, dass das EU, von der EU vorgegebene Recht so interpretieren, dass man das eben nicht aufteilen soll, sondern dass eben solche Dienstleistungen, wenn sie denn einheitlich da gewünscht werden, wie Übernachtung und Frühstück, dass man das jetzt nicht künstlich aufspalten kann und sagen kann, das eine unterliegt 7 und das andere 19. Und da haben wir tatsächlich nur in einem ADV-Verfahren, also nur bei der Frage, muss man die Steuern schon zahlen oder nicht? Oder können wir das noch so lange aufschieben, bis bis das endgültige Verfahren dann entschieden wurde, haben wir das eben bis vor den EuGH getrieben und auch recht bekommen. Also, aber abschließend ist noch nicht geklärt, ne? Also das bleibt noch abzuwarten, ob sich da vielleicht noch was tut.
Also Übernachtung 7%. Jetzt fragt man sich natürlich als Hörer auch bei den Ferienwohnungen, da kann man kurz sagen, ja, auch bei den Ferienwohnungen, bei kurzfristigen Vermietungen ist es auch bei 7%. Nur wenn man es längerfristig vermietet, also ganz normal im Prinzip, eine ganz normale Wohnung, dann ist es eben umsatzsteuerfrei. Aber wenn ich eben kurzfristig, was weiß ich, eine Woche, zwei Wochen eine Ferienwohnung vermiete, bis zu 6 Monaten, dann ist eben die Übernachtung mit 7%. Im Regelfall war es das dann auch, ja, weil normalerweise bei einer Ferienwohnung wird jetzt kein Frühstück serviert.
Jetzt frage ich dich aber mal, Fabian, ne, wenn man jetzt das vergleicht mit so einer klassischen Wohnungsvermietung hier an einen Mieter und dann ist der da über Jahre drin, dann zahlt man ja gar keine Umsatzsteuer. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist denn das was Gutes, dass man hier bei der Ferienwohnung plötzlich 7% Umsatzsteuer zahlen kann? Könnte man ja denken, 7% ist ja mehr als null. Das macht ja gar keinen Sinn, dass das jetzt hier ein Vorteil sein soll. Warum ist das ein Vorteil?
Ja, wenn du da irgendein Sofa kaufst, ja, 19% Umsatzsteuer drauf hat als Einrichtung, dann kannst du die wiederholen, ja, klar.
Genau, oder vielleicht sogar der Bau, ja, also wenn man jetzt was bauen lässt und da eben die Bauleistungen dann mit Umsatzsteuer berechnet werden, das ist auch interessant, ja.
Absolut, ja.
Das heißt, auch umsatzsteuerlich könnte das, kann man das jetzt als ganz sinnvollen Fall ansehen mit der Ferienwohnung, hat man natürlich nur ein Problem. Wenn man dann selbst drin wohnt, muss man ja den sogenannten Eigenverbrauch der Umsatzsteuer unterwerfen. Ja, also da muss man tatsächlich auch Umsatzsteuer zahlen dafür, dass man es selbst nutzt.
Ja, das spricht auch dafür, wie eingangs, dass man eben das gar nicht selbst nutzt.
Ja, genau. Ja, also ich finde abschließend Ferienwohnungen interessant. Ist natürlich nach wie vor, also was ja auch immer die Herausforderung ist, da irgendwie so Flächen zu finden, die dann überhaupt für die Ferienvermietung geeignet sind. Ja, da sind ja die, das ist ja glaube ich schon eine große Hürde, dass das überhaupt zulässig ist. Aber wenn man da solche Objekte findet, kann das glaube ich auch mit dem steuerlichen Faktor ganz interessant sein. Wäre so mein Fazit.
Absolut, ja. Also ich bin eher Team längerfristige Vermietung. Ich würde es verrückt machen, wenn ich da jede Woche irgendwie einen neuen Mieter in meiner Bude hätte, aber so ist die Auffassung unterschiedlich, ja. Muss auch mal sein, ne?
Genau. Okay, ja, schön, Fabian, dann danke ich dir, dass wir uns mal zu den Ferienwohnungen ausgetauscht haben und dann hören wir uns nächste Woche dazu wieder.
Oder so machen wir es,
spannendes Thema.
Jawohl, perfekt. Ciao, ciao.
Bis dann, mach's gut, tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.